ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Für diesen Weg hat Bundeskanzler Friedrich Merz 7 Monate gebraucht, für vielleicht gerade mal 4 Kilometer. Okay, das ist jetzt ein bisschen gemein, muss ich zugeben, aber es dauerte allerdings etwas bis zum Antrittsbesuch des Kanzlers beim Berliner regierenden Bürgermeister Kai Wegner. Hat das vielleicht auch was mit dem nicht so ganz guten Verhältnis der beiden zu tun? Jedenfalls sollte jetzt Einigkeit demonstriert werden. Hat das geklappt? Landespolitikreporterin Angela Ulrich hat's beobachtet.
Zwischen die beiden soll kein Blatt passen. Friedrich Merz und Kai Wegner schütteln sich nicht nur die Hände auf dem roten Teppich vorm Roten Rathaus. Sie greifen einander auch an die Ellenbogen, wie um zu zeigen, hier treffen sich zwei, die sich gut verstehen. Was bei einem offiziellen Antrittsbesuch vielleicht auch eine einfache Übung ist, geht es doch erstmal um Nettigkeiten, nur ganz am Ende dann auch um politisch Heikles. Zunächst Unterschrift von Merz im Goldenen Buch Berlins, das obligatorische Gruppenfoto mit dem Senat im Säulensaal. Dabei bekommt der Kanzler vom regierenden Bürgermeister ein Geschenk. Ein Modell des Brandenburger Tors aus Porzellan. Die Idee Wegners dahinter.
Berlin ist die Stadt der Freiheit und wir hoffen, dass dieses Brandenburger Tor sich an diesen Besuch erinnert und dass wir gemeinsam den Auftrag haben, unsere Freiheit zu schützen und unsere Freiheit auch zu leben und die Freiheit sicherzustellen. Schön, dass du da bist.
Ganz herzlichen Dank. Das freut mich sehr. Das wird ein Ehrenplatz in meinem Arbeitszimmer bekommen.
Beim Arbeitsessen mit dem Senat stehen neben Forellenmus, Kalbsrücken mit Selleriepüree und Maronencreme auch politische Forderungen Berlins auf der Speisekarte. Beispielsweise mehr Unterstützung des Bundes bei Hauptstadtaufgaben wie Demonstrationen abzusichern. Rund 7.000 gibt es pro Jahr in Berlin, doppelt so viel wie noch vor einigen Jahren. Für Kai Wegner ist klar.
Wir haben gemeinsam gesagt, dass wir hier in den Austausch gehen wollen, dass wir aber nicht nur über Geld reden wollen, sondern dass wir auch über Aufgaben sprechen wollen. Welche Aufgaben hat die Bundeshauptstadt Berlin? Und wie kann man die Aufgaben vielleicht auch neu definieren, neu aufteilen?
Ausdrücklich lobt Friedrich Merz die Arbeit des schwarz-roten Senats.
Die Berliner Landesregierung ist offensichtlich eine gut aufgestellte Landesregierung. Auch untereinander merkt man das sofort, wenn man den Senat sieht und wie da auch gesprochen und diskutiert wird.
Und der Bund könne von Berlin lernen, sagt der Kanzler, zum Beispiel bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse. Hier sei Berlin weiter als die meisten anderen Bundesländer.
Ich habe das heute zum ersten Mal in dieser Form hier gehört. Wir müssen nicht das Pulver immer wieder neu erfinden. Wenn Berlin das gut macht, ist das ein Beispiel, wie es der Bund übernehmen könnte.
Und dann noch das Thema Olympia oder gar Olympia und eine Expo in Berlin. Da grinst Merz.
Ich schließe für Berlin gar nichts aus.
Soll aber wohl auch nicht heißen, er unterstützt die Hauptstadt bei ihrer Bewerbung. Schließlich gibt es Konkurrenz für Olympia aus München, Hamburg und Rhein-Ruhr. Da hält sich Merz bedeckt. So weit geht die Freundschaft dann doch nicht.
Angela Ulrich war das über den Antrittsbesuch des Kanzlers im Roten Rathaus in Berlin. 1 Jahr und 4 Monate, so lange dauert es im Schnitt, bis ein Brandenburger Gericht entscheidet, ob ein Asylgesuch zu Recht oder zu Unrecht abgelehnt wurde. Doch es kann auch sein, dass Menschen 2 Jahre oder länger auf diese Entscheidung warten müssen. Das soll künftig schneller werden. Brandenburgs Justizminister Benjamin Grimm hat heute den Pakt für schnellere Asylgerichtsverfahren vorgestellt. Aus Potsdam mehr von Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
Die Aktenberge wachsen, hatten die 3 zuständigen Brandenburger Verwaltungsgerichte 2023 noch über weniger als 3000 Asylklagen zu entscheiden, waren es im vergangenen und im laufenden Jahr jeweils mehr als doppelt so viele. Hintergrund ist, dass das zuständige Bundesamt für Asyl und Migration schneller entscheidet und entsprechend häufiger gegen abschlägige Bescheide geklagt wird. Joachim Buchheister, der Präsident des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg, verweist auf die hohe Belastung der insgesamt 98 Verwaltungsrichterinnen und Richter.
Mittlerweile machen Asylverfahren ungefähr die Hälfte unserer Eingänge aus. Und sie sind in den letzten Jahren massiv angestiegen. In Brandenburg sind die Eingänge im letzten Jahr gegenüber dem Vorjahr um über 40% gestiegen. Das ist bundesweit Spitze gewesen im letzten Jahr.
Auch in diesem Jahr seien die Zahlen noch einmal deutlich gestiegen, so Buchheister. Insgesamt hat sich die Dauer der Verfahren aber bereits etwas verkürzt. Derzeit benötigen die Brandenburger Verwaltungsgerichte im Schnitt 1 Jahr und 4 Monate bis zu einer Entscheidung. Um die Klagen noch schneller abzuarbeiten, sollen 7 neue Richterinnen und Richter auf Probe eingestellt und 3 weitere von den Sozialgerichten an die Verwaltungsgerichte in Frankfurt und Potsdam abgeordnet werden.
Beim Verwaltungsgericht Frankfurt bewegt es sich in Richtung 1 Jahr. was die Verfahrenslaufzeiten in Asyl angeht. Aber das ist immer noch weit entfernt von den Vorstellungen des Gesetzgebers mit dem neuen gemeinsamen europäischen Asylsystem, also dem GEAS, das zum 1. Juli 2026 wirksam wird.
Denn ab dann sollen die Asylverfahren nur noch höchstens 6 Monate dauern. Das sei allerdings nur mit noch mehr Personal und Unterstützung vom Bund zu schaffen, betont Brandenburgs SPD-Justizminister Benjamin Grimm.
Ich persönlich als Staatsbürger, sage ich jetzt auch mal, finde es gut, dass wir hier ehrgeizig sind und zügige Verfahren haben wollen. Ich glaube auch, dass es gut ist, wenn über Asylansprüche zügig entschieden wird. Aber klar ist auch, wenn wir diese Fristen schaffen wollen, dann brauchen wir eine weitere Verstärkung.
Bis die kommt, wollen Grimm und die Justiz Abläufe optimieren. Mehr Tempo werde aber nicht zulasten der Qualität der Entscheidungen gehen, verspricht der Justizminister. Humanität und Ordnung gehörten zusammen.
In Brandenburg sollen also Asylverfahren beschleunigt werden. Amelie Ernst informierte aus Potsdam. Der Berliner Ostbahnhof hat wieder ein gewölbtes Glasdach. Am Vormittag wurde es unter den Augen von Verkehrssenatorin Ute Bonde und dem Konzernchef der Deutschen Bahn Alexander Kaczmarek offiziell eingeweiht. Seit 2010 wird im Ostbahnhof gebaut. Erst sollten nur einzelne Dachträger der 100 Jahre alten gewölbten Glashalle erneuert werden. Doch es wurden immer mehr. Unser Reporter Raphael Knob dürfte mal aufs neue Dach steigen, unter anderem.
Das ist schon beeindruckend. Ich laufe hier gerade über Stahlgitter auf einem der neuen Stahldächer lang. Dieses gewölbte Stahldach, verglast, sieht von oben natürlich auf der einen Seite noch sehr schick, sehr neu aus. Ich war auch schon unten auf den Gleisen, also wo das Licht jetzt quasi durchscheint. Und da ist der Ostbahnhof kaum wiederzuerkennen. Es ist jetzt tatsächlich sehr, sehr hell. Und das hat auch den Bahnkonzernbevollmächtigten Alexander Kaczmarek gefreut.
Wer sich an den alten Bahnhof erinnert, das war eine dunkle Höhle. Da haben halt Dampfloks und Dieselloks über Jahrzehnte hinweg ihren Dreck an die Decke gesprüht. Und die Scheiben mussten weg. Die waren auch nicht mehr im aktuellen Sicherheitsstandard. Wenn man jetzt heute durch diesen Bahnhof geht, ist er hell, ist er lichtdurchflutet, selbst an trüben Tagen.
Insgesamt hat es ja 3 Bauabschnitte gegeben. 180 Millionen Euro wurden investiert. Und das Bauprojekt war nicht ganz so einfach, denn der Verkehr musste ja weiterlaufen. Und dafür wurde eine extra Ebene eingezogen, so nochmal Alexander Kaczmarek.
Und das ist eine weltweit erstmalig angewandte Lösung. Sehr pfiffig, sehr klug. Und das hat dazu geführt, dass es hier eben auch keinen Unfall gab, Gott sei Dank. Und dass alles so gebaut werden konnte, dass der Zugverkehr weitestgehend doch stattfinden konnte.
Der Ostbahnhof ist ja ein sehr historischer Bahnhof. Hier wurde die Bahnhofsmission gegründet und auch die Deutsche Bahn. Und er reiht sich jetzt, so hat es Verkehrssenatorin Ute Bonde gesagt, als Visitenkarte in die Bahnhöfe der Stadt mit ein.
Der Hauptbahnhof ist sehr schön, das Südkreuz ist sehr schön und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass auch der Ostbahnhof jetzt so schön erstrahlt und er erschließt natürlich den Westen mit dem Osten und insofern ist es die Verbindung zwischen West und Ost.
Ganz fertig ist das alles noch nicht. Die Blitzableiterkonstruktion auf dem Dach, die muss auf jeden Fall noch beendet werden, sowie einige Restarbeiten, aber gibt es nicht mehr.
Also freie Fahrt wieder im Berliner Ostbahnhof. Die Sanierung ist nach 15 Jahren endlich durch, Raphael Knob berichtete. Jetzt der Blick auf Brandenburgs Autobahnrastplätze. Dort ist es nicht gerade gemütlich. Allein im letzten Jahr gab es 532 Diebstähle auf Rastplätzen. Immer öfter beobachten die Ermittler auch dreisten Trickbetrug und Bandendiebstahl. Die Polizei ruft Reisende, Pendler, Logistiker und Lkw-Fahrer deshalb zu Vorsicht auf und hat heute eine Präventionskampagne, die vor 2 Jahren schon im Süden Brandenburgs gestartet wurde, aufs gesamte Land ausgeweitet. RBB24-Reporterin Stefanie Brockhausen hat sich das mal genauer angeschaut.
Später Vormittag auf dem Rasthof Michendorf Süd. Ein junger Mann macht kurz Pause. Sein Auto hat er dabei immer im Blick und schließt es natürlich auch ab. Er arbeitet für eine Sicherheitsfirma und ist unterwegs in Richtung Berlin.
Wir haben auch Material für die Baustelle mit, Brandmeldeanlagen, die bis zu 10.000 Euro kosten. Deswegen schließen wir immer ab, egal ob das jetzt nur 2 Minuten Pause ist.
Das macht aber längst nicht jeder so, sagt die Polizei. Und selbst wenn, Trickbetrüger schreckt das kaum ab. Sie sind oft zu dritt oder zu viert unterwegs und kundschaften den Rastplatz und die Fahrzeuge genau aus, sagt Isabel Jentsch. Sie leitet bei der Polizeidirektion Süd eine eigene Ermittlungsgruppe zu Trick- und Bandendiebstahl auf Autobahnen.
Dann wird meistens an die Scheiben geklopft. Sie suchen sich Fahrzeuge, in denen die Opfer eine Ruhepause machen. Dann sprechen sie raus. Zum Beispiel, ihr Rücklicht ist defekt. Und wenn die Opfer dann das Fahrzeug verlassen haben, den Rücken zugekehrt haben, dann greift der zweite Tatverdächtige rein und entnimmt Geldbörsen oder ähnliche Wertgegenstände.
Deshalb macht die Polizei nun zusammen mit der Autobahn GmbH im gesamten Land auf die Gefahren aufmerksam. An den Raststätten werden großflächige Banner angebracht mit QR-Code und Hinweisen in mehreren Sprachen. Michael Scharf vom Polizeipräsidium.
Achtet auf die Fahrzeuge, lasst euch nicht ansprechen. Es gibt diese Kriminalität, aber man kann eben auch viel tun, indem man sein Fahrzeug dann sichert, abschließt, wenn man die Tankstelle betritt und eben sich nicht von fremden Leuten hier weglocken lässt.
Die Polizei erhofft sich durch die Kampagne einen Rückgang der Fallzahlen. Im Süden lasse sich zumindest ein leichter Effekt erkennen.
Vom Rasthof Michendorf Süd berichtete RB24-Reporterin Stefanie Brockhausen.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Martina Hiller von Gärtringen und Silja Sodke. Der Berliner Michael Reimann war im Frankreich Urlaub, als er am Straßenrand in einem Haufen aussortiertem Hausrat etwas Geschichtsträchtiges fand.
Das begann mit einem wunderschönen Spaziergang durch die Stadt Nizza und vor einer Tür eines Hauses waren Möbel abgestellt, alte Möbel, völlig wertlos, Hausrat und dazwischen spielte der Wind in so Papierfetzen und wehte mir die Bilder im Prinzip fast vor die Füße. Und ich habe mir die Bilder angeguckt und habe gesehen, es sind Häftlinge darauf zu sehen in KZ-Uniform.
Michael Reimann stellt Nachforschungen an. Die Fotos entstanden nach der Befreiung 1945 und zeigen das KZ-Außenlager in Falkensee. Der Mann, der die Fotos vermutlich aufgenommen hat, war wahrscheinlich ein französischer Zwangsarbeiter und hier inhaftiert. Doch das lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Ebenso wenig, warum die Fotos im Müll in Nizza lagen. Über 2000 Menschen waren im Zweiten Weltkrieg im ehemaligen KZ-Außenlager Falkensee interniert. Sie mussten Zwangsarbeit leisten. Heute ist der Ort eine Gedenkstätte. Der 69-jährige Michael Reimann ist der Spur der Fotos aus dem Lager gefolgt, die er zufällig im Urlaub gefunden hatte, und besucht zum ersten Mal die Gedenkstätte.
Die gehören einfach in die Öffentlichkeit, die müssen präsentiert werden. Es muss gezeigt werden, es müssen diese Männer gezeigt werden, die darauf abgebildet sind, die hier im Umkreis gefangen waren und dann und Zwangsarbeit verrichten mussten.
Welche Grausamkeiten in dem Lager stattgefunden haben, lässt sich nur noch erahnen. Vieles ist zerstört, lediglich eine Baracke ist stehen geblieben. Als Mahnmal. Gabriele Helbig betreut die KZ-Gedenkstätte, die Fundstücke von Michael Reimann, für sie wichtige historische Zeugnisse.
Unter dem Konvolut der vielen Fotografien habe ich hier eine vorliegen, ein Häftling. Er steht auf dem Platz, den ehemaligen Appellplatz. Im Hintergrund sind dann noch andere Gebäude, die für die Versorgung und für die SS-Unterkünfte wichtig waren.
Die Fotos sind Beweise, wie das Lager einst ausgesehen hat. Im Museum Falkensee, das Gabriele Helbig leitet, liegen jetzt die Originale, durch die nicht nur Michael Reimann viel gelernt hat. Sie sind in einer gerade neu erschienenen Broschüre über das KZ-Außenlager als Zeitzeugnisse dokumentiert.
Man ist hier wirklich sehr, sehr erfreut darüber. Und damit ist mein Part erfüllt. Ich habe nicht umsonst mich gebückt und sie aufgehoben, mitgenommen und hierher geschickt.
Ein Zufallsfund aus dem Müll an der französischen Côte d'Azur, von einem aufmerksamen Berliner mitgenommen. Ein Fund, der hilft, die Geschichte des KZ-Außenlagers in Falkensee weiter aufzuarbeiten und auch daran zu erinnern, welches Unrecht hier einmal geschehen ist.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Verpassen Sie auch unsere nächste Folge nicht. Einfach den Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Und für noch mehr Berliner Hintergrundwissen aber Historisches, hier ein Podcast-Tipp. In Der Zerfall Babylons nimmt sie Bestsellerautor Volker Kutscher mit ins Berlin der Jahre 1929 bis 38. Eine Zeit, in der das Verbrechen zum Gesetz wurde. Der Zerfall Babylons. Zu hören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.